Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, Woche 4, sie ist beendet. Deswegen müssen wir natürlich drüber sprechen. Gab einiges wieder, was thematisch dabei gewesen ist. Natürlich auch dieses große Thema Tom Brady Rückkehr nach New England. Das ist ein heikles Thema, was wir auf jeden Fall besprechen wollen. Und wirklich genau darauf schauen, wie er ja gegen seinen alten Head Coach gespielt hat und uns natürlich auch mit den sonstigen Spielen beschäftigen. Das mache ich natürlich wie nicht alleine, sondern habe mir einen Experten heute an die Seite geholt. Schon ein bisschen was her, dass er mal dabei gewesen ist, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Frederik Schiek.
Hallo, schönen guten Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das gerade hört.
Genau, wir nehmen auf Montagabend, wird es wahrscheinlich so morgen, Dienstag Mittag, wo ihr es wahrscheinlich hören werdet. Ja, Frederik, lass uns mit dem aktuellen Geschehen in der NFL beschäftigen, Woche 4. Und lass uns zuerst mit dem kleinen Überblick über die Ergebnisse sprechen, bevor wir uns wieder, wie wir es ja diese Saison jetzt machen, uns drei Spiele rauspicken, mit denen wir uns im Detail ein bisschen mehr beschäftigen wollen. Erstes Spiel des Wochenendes oder des Spieltags war ja das 24-21 der Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars. Knappes Spiel, 19 Niederlage in Folge für die Jaguars, die lange gekämpft haben, knapp verloren haben, war bitter für die Jaguars.
Ja, es gab definitiv natürlich lange Stretch im Game, wo es so aussah, als könnte Jacksonville den Losing Streak beenden, aber schlussendlich waren die Bengals dann am Ende, haben doch nochmal den Fuß aufs Gaspedal zumindest gestellt. Am Ende hat es dann doch ganz knapp gereicht. Die Jaguars seit dem Not Satisfied with 1-0 Tweet 19 Losses. Und jetzt ist die Frage, wie lange wird Urban Meyer noch weiter coachen dort? Sei dahingestellt, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Ich denke, wird ein bisschen noch Zeit bekommen, aber ist natürlich trotzdem nicht so gut. Also da gibt es mit Sicherheit einige strukturelle Probleme, aber es sind halt die Jaguars. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nie was wirklich, wirklich richtig gut wird. Lass uns auf die Sonntagsspiele zu sprechen bekommen. Detroit Lions gegen Chicago Bears, 14-24, die Bears damit, deutlich besser gewesen, nachdem sie ja dem Debüt von Justin Fields minus ein Net Passing Yards gehabt haben, also ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Jetzt gewonnen mal wieder gegen die Lions, Matt Nagy 6-1 mittlerweile gegen die Detroit Lions, die wieder gut gekämpft haben, aber am Ende es wieder nicht gereicht hat. Man kann natürlich trotzdem gucken, es war ein bisschen ein besseres Spiel und das sollte man jetzt immer bewerten, Frederik, aber immerhin ein W für die Bears.
Ja, auf jeden Fall. Man hat sich auch ein bisschen mehr aufs Run-Game konzentriert bei den Bears und das hat auch den gewünschten Erfolg dann gebracht schließlich.
Ja, könnte Goff,
immer noch ohne Sieg.
Ja, genau. Könnte jetzt aber ganz bitter werden. David Montgomery hat wohl eine schlimmere Verletzung davongetragen. Kein ACL, was man zuerst ein bisschen befürchtet hat, also kein Kreuzbandriss. Aber könnte trotzdem passieren, dass er die eine oder andere Woche erstmal ausfallen wird. Auch Andy Dalton. Wir sind nicht genau sicher, wann er zurückkommt. Die Frage natürlich, ob er jetzt auch zurückkommt, denn wie gesagt, Justin Fields verbessert gewesen. Klar, die Lions sind nicht vergleichbar mit den Cleveland Browns, einfach von der Qualität her, aber immerhin einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, weiteres Spiel, Washington Football Team gewinnt knapp mit 34-30 gegen die Atlanta Falcons, damit zum ersten Mal seit Woche 2 2003 mal wieder gewonnen gegen die Falcons, seitdem 6 Spiele in Folge verloren gehabt. Also da ein wichtiger Sieg, auch gerade in der NFC East, wo man ja da gut aus den Titel sich holen möchte, wie im vergangenen Jahr. Und die Falcons, da müssen wir uns fragen, Frederik, neuer Headcoach, aber so richtig klicken tut es halt auch noch nicht. Also da ist noch einiges an Arbeit zu leisten.
Nein, da ist definitiv noch, da wird man schauen, wie lange die Matt Ryan es natürlich noch macht. Also ob da wirklich so ein Rebuilding irgendwann vonnöten ist. Werden wir sehen. Natürlich, das Game hat auf einem sehr interessanten Play geendet. Heinicke im Scramblen wirft dann einen Reverse Field Pass. Das war so ein kleines Stoßgebet und das hat dann tatsächlich doch geklappt. Ja, sah auf jeden Fall sehr interessant aus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich war von Tyler Heinicke durchaus beeindruckt, also dass er doch da 34 Punkte zaubert. Gut, gegen die Falcons Defense ist jetzt nicht unbedingt die beste. Wir kennen sie ja aus den letzten Jahren, aber trotzdem 23 für 33, 290 Passing Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. durchaus solide Zahlen, die er dort aufgelegt hat. Nächstes Spiel, Indianapolis Colts gegen die Miami Dolphins, 27-17. Das heißt, die Colts gewinnen zum ersten Mal im vierten Spiel. Das haben sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Carson Wentz mit dem ersten Sieg seit Woche 8 2020. Ja, und bei den Dolphins, da geht es aktuell in die falsche Richtung. Also da werden die Fragen über die Zukunft der Dolphins immer, immer größer mit jeder Niederlage, Frederik.
Ja, definitiv. Muss auch interessant gewesen sein für Jacoby Brissett vom alten Team, ganz schön runtergemacht zu werden. Ja, beim Dolphins definitiv jetzt natürlich auch das Problem Quarterback-mäßig. Es ist, nachdem es letztes Jahr so promising aussah zum Ende mit Tour und was und Fitzmagic, ist es jetzt irgendwie gerade richtig abgeflaut. Und ja, auch da ist wieder so ein Quo Vadis, wohin wird's gehen? Also die Saison ist vermutlich am Tanken, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also man hat ja vor der Saison die Verträge verlängert, unter anderem mit Frank Reich und Chris Ballard. Ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, sei mal ein bisschen hingestellt. Wie gesagt, 1 und 3 in der Division, wo alle nicht sonderlich stark sind, das muss man halt mal ganz, ganz ehrlich so sagen. Denn wenn wir uns die nächsten Ergebnisse angucken, die Tennessee Titans verlieren nach Verlängerung mit 24-27 gegen die bis dato noch sieglosen New York Jets. Zach Wilson mit seinem ersten Sieg, das war ein richtig bitterer Moment, gerade in der zweiten Halbzeit liegt da teilweise nichts zusammen, viele zu viele Field Goals, also ein richtig frustrierender Tag für die Titans, die zwar ohne ihren beiden besten Wide Receiver auskommen mussten, mit AJ Brown und Julio Jones, aber trotzdem musst du eigentlich dieses Spiel gewinnen.
Ja, das ist, ich meine, AJ Brown und Julio sind jetzt auch keine Miracle Worker, also wenn du ein vernünftiges System hast, was du etabliert hast, dann ist es, muss mit der Next Man Up Mentality, muss es dafür reichen, also gerade gegen die Jets. Ich muss sagen, ich gönne Zach Wilson seinen ersten Win, als ich meine, das war ein bisschen schwierig mit anzusehen, das 0-3. Jetzt ist es vielleicht so ein bisschen der Knoten geplatzt, dass wir einfach mehr sehen von den Jets. Aber ja, das könnte natürlich auch ein komplett wieder nach hinten losgehen. Wir werden sehen nächste Woche.
Ich bin sehr gespannt. Interessante Randnotiz bei dem Spiel. Quincy und Quinion Williams, die beiden Brüder, die ja für die Jets spielen, haben je einen Sack macht im selben Spiel, und das ist zum ersten Mal seit der Einführung der Statistik, also der Sack-Statistik in den 80er Jahren passiert. Also von daher auch nochmal so eine kleine schöne Randnotiz. Dann ja zum nächsten Shoutout-Sieg der Buffalo Bills. 40-0 gegen die Houston Texans, ja. Die ja, nichts entgegenzusetzen hatten. Also da merkt man auch, dass Davis Mills einfach komplett überfordert ist, was ich auch absolut verstehen kann als Rookie Quarterback. Und die Bills sind jetzt, nachdem sie so auch so ein bisschen schwierig reingekommen sind, auch mit der Niederlage in die Steelers, aber Mann, das ist ein bisschen, da bekommt man Angst und Bange, was sie gerade machen.
Ja, es sah ja bei den Texans jetzt auch gerade so aus, als ob die anfänglich, ob es vielleicht doch nicht so schlecht ist mit David Mills, ob das doch funktionieren könnte. Aber das erste Game war gegen die Jaguars, also muss man das auch natürlich vorsichtig betrachten. Und seitdem ist es jetzt nur noch downhill gegangen. Ja, das waren für die Bills natürlich ein schönes Spiel für die Statistiken. Aber auch die sind noch, hatten ja ein bisschen langsameren Anlauf in die Saison mit einem Loss gegen die Steelers in Woche 1. Aber jetzt schon zwei Shutouts, ja, 35-0 gegen die Dolphins in Woche 2 und jetzt 40-0 gegen die Texans Woche 4. Nächstes Spiel übrigens ist dann gegen die Chiefs, da nehme ich an, wird keine 0 dort stehen.
Also wenn sie eine 0 schaffen, also dann Heads up. Also wenn das wirklich funktionieren sollte gegen die Offense, ganz Heads up auf jeden Fall. Dann, ja, nächstes, also es ist nicht so high-scoring Game, da gab es insgesamt nur 21 Punkte, die Cleveland Browns gewinnen mit 14-7 gegen die Minnesota Vikings und starten damit zum zweiten Mal mit 3-1 Siegen. Haben sie zuletzt 1993, 1995 geschafft, also Das war gut, aber man muss halt auch sagen, offensiv war das jetzt nicht sonderlich berauschend, was die Browns dort gespielt haben.
Nee, natürlich nicht, aber man muss auch sehen, tatsächlich mit Mike Zimmer hat man einen hervorragenden Defensive Head Coach. Das hat er auch schon gegen die etwas schwächelnden Seahawks die Woche davor gezeigt. Also der kann Teams gut schemen, würde ich jetzt sagen. Aber das war natürlich auch, der Ball lag in Clevelands, also trotz dessen, dass jetzt nur 14 Punkte waren, haben die Browns trotzdem nicht überzeugt. Ja.
Nee, definitiv nicht. Baker Mayfield 15 von 33, 155 Passing Yards. Es ist nicht sonderlich gut, er hatte Würfe mit dabei, meine Güte, da Da kann man nur mit den Haaren raufen. Also das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Das war echt richtig, richtig abenteuerlich, was er dort teilweise vonstatten gebracht hat.
Ja, mal sehen, ob das Ausrutscher war oder ob das nächste
Woche aber gut,
gegen die Chargers, ja, wird sich's zeigen.
Ja, also gerne meinen Takes zu den Chargers und meinen Hot Takes hören. Also zu Baker Mayfield. Ja, ich bin ja nicht so ein sonderlicher Fan und das habe ich mich immer wieder bestätigt mit meiner Meinung, dass Baker Mayfield einfach ein Average Guy ist. Mit einem Average Guy wirst du in dieser Liga halt nichts gewinnen. Deswegen, ja, Browns sollten sich da vielleicht mal nach anderen Möglichkeiten umgucken. Lass uns zu einem Team kommen, was keine anderen Möglichkeiten nach Quarterback braucht, weil sie einen überragenden Mann haben. Kansas City Chiefs gewonnen gegen die Eagles 42-30. Ja, mal wieder überragendes Spiel. Andy Reid, erster Head Coach mit 100 plus Siegen mit den Playoffs zusammengerechnet, für zwei verschiedene Franchises ausgerechnet gegen das Team geschafft, für das er 140 Siege eingefahren hat, also mit den Eagles. Also ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack natürlich gegen seine alte Alma Mater, da den 100. Sieg einzufahren, aber man muss einfach sagen, es war wieder überragende Chiefs Offense, gerade wieder Tyreek Hill.
Ja, natürlich. Und du wirst ja auch sicher sein, Patrick Mahomes lässt zwei Niederlagen hintereinander nicht auf sich sitzen. Und das hat er auch prompt gezeigt mit 5 Touchdowns und 24 von 30 Completions. Also, ja, wobei man muss trotzdem, würde ich sagen, sollte man vorsichtig sein. Klar, Jalen Hurts auch kein super schlechtes Spiel gemacht, aber 30 Punkte zuzulassen von den doch eher nicht so starken Eagles, da hat vielleicht die Chiefs Defense jetzt doch noch ein bisschen was zu gucken, gerade jetzt in der nächsten Woche.
Ja, bin ich absolut bei dir. Wir hatten es letzte Woche ja auch schon, eine Woche davor auch, wo sie einfach so viele Punkte zugelassen haben. Das ist aktuell so ein bisschen ein Problem bei ihnen, da müssen sie dran arbeiten. Ich meine, klar, wenn du 42 Punkte erzielst, dann ne, ist alles gut, dann kann man das relativ einfach sagen, aber natürlich trotzdem, das ist einfach zu viel und wenn dann halt mal die Offensive halt nicht so performen kann, wie man es sich wünscht, dann kann es dann halt auch da ein bisschen eng werden. Muss natürlich auch sagen, Patrick Mahomes in jedem Saisonspiel bisher mindestens 3 Passing-Touchdowns erzielt, haben vor ihm nur Steve Young, Kurt Warner, Tom Brady geschafft, in den ersten 4 Saisonspielen das so hinzuzaubern. Also richtig, richtig stark. Und kommen wir zum zweiten Team aus New York, den New York Giants, denn sie haben gewonnen mit 27-21 und ja, damit gibt es zum ersten Mal seit dem 22. Dezember 2019 am selben Tag einen Sieg der Giants und der Jets. Also historischer Tag in dem nicht so sonderlichen, rühmlichen Kapitel vom Football in New York, aber ja, gegen die Saints muss man mittlerweile auch sagen, das ist jetzt keine große Überraschung mehr.
Ja, trotzdem kann man, glaube ich, Daniel Jones ein bisschen Credit geben. 400 Passing Yards werfen sich nicht von alleine. Von daher. Und am Ende, es gab, ich will es jetzt nicht irgendwie so, don't call it a comeback, Saquon Barkley mit dem Walk of Touchdown dann in Overtime, aber auch eher nur mit 52 Yards. Also bei uns ist immer noch im Podcast-Team, ich glaube, der Konsens, dass er doch recht washed ist. Tut mir leid an all die Giants-Fans hier, aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich bei Daniel Jones hervorheben, ohne Darius Slayton und Sterling Shepard da über 400 Yards zu werfen, spricht auch schon gegen Klaus. Und ich meine, auch die Saints-Defense ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, dass sie 400 Receiving Yards zulassen. Also von daher auch da ein bisschen Heads-up an ihn. Wie gesagt, nach Overtime das Ding gewonnen, aber W ist ein W. Das war auch für sie der erste Sieg in dieser Saison. Und dann kommen wir zum Duell, wo wir ein bisschen später noch drauf schauen. Natürlich Cardinals-Rams, ne? Beide Teams ungeschlagen. Da wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen drauf schauen. Aber auch die anderen beiden Teams aus ihrer Division haben sich getroffen. Die Seattle Seahawks gegen die 49ers. Frederik, du bist ja Seahawks-Fan. 28-21 heißt am Ende ganz knapp. Erleichterung groß nach dem Sieg.
Ja, ich würde gar nicht sagen so knapp, weil es stand lange Zeit 28-13. Den letzten Touchdown hat man praktisch, indem man einfach Soft Zone und die Zeit hat runterlaufen lassen. Ja, Seahawks erste Hälfte sahen aus wie Sea Chickens, absolut. Da hat man sich schon geschämt, Fan zu sein. Zweite Hälfte sah dann sowohl offensiv als auch defensiv sehr gut aus mit einem Alex Collins, der ein bisschen als Running Back Marshawn Lynch Vibes gezeigt hat. Ja, 49ers Probleme mussten dann Trey Lance reinsubben, weil Garoppolo wieder verletzungsbedingt raus musste.
Ja, das könnte natürlich jetzt spannend zu beobachten sein. Inwieweit, das wird wohl wahrscheinlich ein bisschen
ausfallen. Ja, gerade auch in Bezug auf nächste Woche. Auch der Panther und Playsticker Wischnowski musste dann Field Goals kicken, weil Robbie Gold Groin Injury war es, genau. Ja.
Genau, und wie gesagt, schauen wir mal, wie Trey Lance da
Nächste Woche nochmal NFC West Matchups. Dann spielen die Seahawks nämlich gegen die Rams und die Cardinals gegen die 49ers.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen später drauf zu sprechen kommen, denn wir haben noch das andere Spiel, wo wir drüber sprechen können. Rams gegen Cardinals sind ja beide Teams unbesiegt. Und wie gesagt, Trey Lance dann wahrscheinlich dann am Start für die 49ers, weil wie gesagt Garoppolo angeschlagen ist und nicht spielen wird. Noch zwei weitere Spiele, bevor wir dann mehr in das Detail gehen wollen. Green Bay Packers 27-17 gegen die Pittsburgh Steelers, Sieg gefeiert, auch da standesgemäß Frederik.
Ja, ich will sagen, ich will das Game nicht nur auf eine Szene reduzieren, aber ich fand sie unglaublich witzig. Rodgers, ich glaube, es waren Third und Medium, versucht schnell Hurry-Up-Offense, versucht die Steelers noch mit zu vielen auf dem Feld oder noch in Motion zu kriegen. Mike Tomlin called ganz kurz vorher, also schafft es noch, den Timeout durchzubringen. Dann haben die beiden sich sehr verschmitzt lächelnd angeschaut. Das war Highlight des Spiels für mich. Green Bay recht souverän doch mit 27-17 gegen diese Saison ziemlich schwächelnde Steelers unter einem Roethlisberger, der weniger als berauschen tut dieses Jahr.
Wo wir gerade über Wash-Spieler gesprochen haben, Big Ben ist definitiv vielleicht sogar der Most Wash-Spieler aktuell in dieser NFL-Saison. Also bei ihm fällt es schon richtig auf. Letztes Jahr war es ja schon so, aber dieses Jahr ist nochmal ein Drop-Off. Also das ist schon...
Wenn du nicht mal mehr einen Rollout schaffst, ohne dich auf die Schnauze zu packen, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du es an den Nagel hängst.
Ja, da hast du definitiv recht. Lass uns zum letzten Spiel unseres Kurzüberblicks kommen. Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. Gewinnen am Ende 23-7. Und klar, man sollte es vielleicht nicht zu hoch hören. Die Broncos natürlich nur 7 Punkte, aber man muss halt sagen, Teddy Bridgewater verletzt raus und dann kam Drew Lock rein. Und dann kann man ganz klar sagen, auch Drew Locks Zeit in der NFL als Starter ist definitiv zu Ende.
Ja, wenn du 50% deiner Pässe anbringst für eine Interception, dann ja. Also ich muss wirklich sagen, es hat mir gefallen, Bridgewater bisher zuzuschauen in den Games davor, weil ich echt nicht erwartet hatte, dass er außerhalb von New Orleans doch so Erfolg findet und generell Erfolg als Quarterback. Aber ja.
Ja,
er macht's gut und Drew Lock macht's nicht gut.
Ne? Ja, deswegen hat auch Teddy Bridgewater sich den Starting-Job vor der Saison geholt und
auf jeden Fall.
Hoffen natürlich die Broncos, dass er möglichst schnell wieder fit kommt, weil mit 3-1 sind wir relativ gut da und diese Position möchte man natürlich möglichst verteidigen. Die Defense sieht echt gut aus. Das Gute ist, Patrick Surtain, der Rookie-Cornerback, den sie ja geholt haben, wird wohl nicht länger ausfallen. Also das ist schon mal Entwarnung dort und das hoffen natürlich dann auch bei Teddy Bridgewater. Schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Machen jetzt eine kurze Pause und dann, wie gesagt, kommen wir gleich zurück und besprechen noch ein paar Spiele, ein bisschen im Detail. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt kommen wir zurück und wollen uns mit drei Spielen, die wir uns rausgesucht haben, ein bisschen mehr im Detail beschäftigen und haben uns dann natürlich auch die Rosinenstücke so ein bisschen rausgepickt, also wirklich schon die Top-Spiele und wollen anfangen mit dem Spiel aus der frühen Session, also der 19 Uhr Session, den Carolina Panthers gegen den Dallas Cowboys, ein Duell, was mit Spannung erwartet worden sind. Panthers ja bis dahin noch ungeschlagen, am Ende 36-28 für die Dallas Cowboys und da muss man sagen, vor allen Dingen das dritte Viertel, Frederik, also direkt nach der Halbzeit, da haben die Cowboys dominiert, 20 Punkte erzielt und damit sich vorentscheidend absetzen können.
Ja, das war ein extrem gutes Spiel von den Cowboys. Da hat wirklich sowohl offensively als auch defensively fast alles gestimmt. Klar, 28 Punkte, da ist ein bisschen noch was zu wünschen übrig auf Defense, aber es sah trotzdem, ich meine, man lag dann so weit vorne nach dem dritten Quarter, dass man dann Soft Zone spielen konnte. Und dann gehen diese 14 Punkte im letzten Quarter von Panthers schon klar, wenn man das einfach aufgrund von Time Management so macht. Ja, generell war es offensively insofern ausgeglichen, als 24 First Downs hatten beide Teams. Third Down Efficiency war auch ähnlich. Aber es war einfach, die Cowboys haben eine richtige Show hingelegt. Ja, Prescott hat gar nicht so viel geworfen, nur 22 Mal, 14 davon angebracht. Aber 4 Touchdowns, das ist enorm effizient. Und wir haben dieses Spiel eine Wiederkehr gesehen, und zwar die Wiederkehr des Ezekiel Elliott. 20 Carries für 143 Yards und explosive Plays, 7,2 Average Yards pro Play. Und das, also pro Carry, das ist extrem stark gewesen. Von daher...
Ja, also ich meine, man muss wirklich sagen, dass die ganze Offense im Endeffekt besser aussieht. Also da hat man sich enorm gebessert. Die Offensive Line ist auch wieder besser geworden. Also das muss man auch ganz klar sagen, da haben sie sich echt enorm gesteigert. Also hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass sie dann doch nach den Problemen im letzten Jahr sich da so steigern können. Sieg sieht komplett anders aus, du hast schon angesprochen. Also es ist eine komplett andere Energie, die er einfach in das Spiel mit reinbringt. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Hat enorm viel Spaß gemacht, ihm da auch jetzt zuzuschauen. Und man muss auch sagen, dass sie es auch kreativer callen. Also Tony Pollard und Sieg waren ja letztes Jahr fast gar nicht zusammen auf dem Feld. Jetzt haben sie schon genauso viele Plays zusammen auf dem Feld gehabt wie in der ganzen letzten Saison. Also das zeigt ja im Endeffekt, dass sie... ja, sehr, sehr gut zusammen funktionieren, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen für dieses Team, dass es auch funktionieren kann. Und ja, es passt einfach offensiv. Also das ist wirklich, es ist flüssig, es macht Sinn, sie geben alles, und das ist doch genau das, was man auch haben. Und das ist natürlich auch gerade für Mike McCarthy sicher, der ja im ersten Jahr ordentlich Prügel bekommen hat von allen Seiten. Und da müssen wir halt einfach sagen, also ja, das, wie gesagt, das muss einmal besser werden bei ihnen. Das müssen sie definitiv steigern. Und im Endeffekt, Dak Prescott, tolles Game gemacht. Und auch defensiv, also das muss man auch sagen, so gut die Offense auch war, auch defensiv, Frederik, war viel, viel besser. Also das ist einfach irgendwie ein anderes Team, obwohl gar nicht so viel geändert wurde.
Ja, ich glaube, das hätte keiner von uns erwartet vor der Season, dass es auf einmal ein gutes Team in der NFC East gibt. Die Cowboys jetzt da mit 3-1, und das Spiel war, ich muss es leider gestehen, auch als Nicht-Cowboys-Fan richtig schön anzusehen. Es war eine tolle Ausgewogenheit aus Run-Game und Passing-Game. Also es ist, hast du natürlich immer so, wenn du, das war ja auch lange Zeit, wenn ich jetzt mal wieder auf Seattle eingehe, Pete Carrolls Ideologie, ja, Establish the Run, das hat hier gut funktioniert, ja, wenn Sieg 7,2 Average Yards pro Carry hat, dann müssen sie den Run respektieren, ja, und dann kannst du natürlich, wenn sie den Run respektieren müssen, over the top gehen und hast dann eben 4 Passing-Touchdowns. Das hat super geklappt, und das gegen die, ja, beste Defense der Liga. Statistik, also von der reinen Statistik her ist die Frage, siehst du das auch so? Ist das jetzt noch die beste Defense?
Genau, ich wollte noch wir können diesen Übergang machen quasi mit der Stat, die ich so ein bisschen habe, weil wir hatten ja Panthers, gute Defense und so weiter, haben ja in den ersten 3 Spielen nur 30 Punkte und 135 Rushing Yards erlaubt. Ja, Sonntag, wir haben es schon gesagt, 96 Punkte haben die Cowboys erzielt und 245 Rushing Yards, also fast doppelt so viele Rushing Yards zugelassen wie in den ersten 3 Spielen zusammen. Also da sieht man schon ein bisschen, wo der Hund begraben gewesen ist.
Ja, man muss gucken, waren diese Statistiken, also Panthers beste Defense der Liga, war das bisschen verfälscht, dieser Eindruck, weil die Panthers haben gegen die Texans gespielt vorige Woche, davor gegen die Saints und davor gegen die Jets, und keins dieser 3 Teams hat jetzt eine nennenswerte Offense. Das heißt, es wird sich jetzt so ein bisschen zeigen, vielleicht in den nächsten Spielen, ob sie den Titel doch wieder beibehalten können. Gegen richtige Gegner, gegen die Cowboys jetzt, hat es auf jeden Fall 36 Punkte. Das ist ein High-Scoring-Game gewesen, hat es auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Was halt gefehlt hat, dieses Game waren Takeaways. Und
ja, auf jeden Fall.
Es gab nicht eine Int seitens der Panthers. Die brauchst du natürlich, wenn du gegen ein Team spielst, was mehr durch die Luft geht als die 3 Teams davor zusammen. Das hätte vielleicht das Spiel drehen können.
Ja, und auch kein Sack. Also, das genau. Darf man auch nicht vergessen. Und du hast halt die Defense, der Cowboys hat es halt geschafft. Also, Trevon Diggs wieder mit 2 Picks, hat jetzt schon 5 Picks in 4 Spielen. Und wenn man sich das allein anguckt, die Cowboys haben jetzt 8 Interceptions gesammelt in 4 Spielen. Im gesamten letztes Jahr waren es 10. Also, das spricht auch schon dafür, dass die Cowboys aktuell defensiv einfach besser sind. Sie forcieren die Turnovers, was natürlich enorm wichtig ist. Und da müssen wir aber auch in dem Zusammenhang bei den Interceptions müssen wir auch über Sam Darnold reden, der zwar wieder zwei Touchdowns erzielt hat mit seinen Läufen, hat damit jetzt mehr Touchdowns erzielt als das gesamte Jets-Team alleine, also schon überraschend, und hat auch als erster Quarterback es geschafft, mit 5 Rushing-Touchdowns in den ersten 4 Spielen für ein neues Team zu schaffen, hat vorhin mal noch keiner geschafft, also kein Michael Vick, kein Lamar Jackson, das ist schon beeindruckend, aber halt diese 2 Interceptions tun halt weh, daraus sind 10 Punkte entstanden, und wenn man halt sehen, 8 Punkte, mit 8 Punkten verliert man, waren das mitentscheidende Situationen. Inwieweit hat man da halt gemerkt, okay, kann das gut im System machen, aber wenn er aufholen muss, hat er noch Probleme.
Ja, an der Stelle würde ich jetzt so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, inwieweit das vielleicht bei Darnold auch noch am Coaching liegt. Wir wissen ja natürlich, in New York war das Coaching grauenhaft. In Carolina ist es sicherlich um einiges besser, aber du brauchst einen gut gecoachten Quarterback, wenn du aufholen möchtest. Weil worauf es dann ankommt, ist Vision Downfield. Also du musst gerade wenn du aufholen musst, die Gegner wissen, du gehst, also du verlässt dich viel natürlich auf deine Passing Plays. Dementsprechend sind deine Primary Reads häufig gecovert und du musst dann gute Eyes Downfield haben, musst wissen, wann du Plays extendest, wann du aus der Pocket raus musst, weil die collapsed. Und das ist beim Quarterback, der noch nicht besonders gut gecoacht wurde, natürlich schwierig. Und der ist ja auch noch nicht so alt. Ja, und wenn du in so einer Situation möchtest, du natürlich eher einen erfahrenen Quarterback haben, also der wirklich gute Reads macht, weil du kannst dich dann nicht auf dein Running Play verlassen, wenn du weit hinten liegst. Und dann muss einfach alles stimmen beim Passing Play. Und die 2 Ins haben natürlich wehgetan, ja.
Also ich finde schon, es ist auf jeden Fall besseres Coaching bei den Panthers als bei den Jets zu sehen. Ich finde, Adam Gase ist halt Adam Gase, seien wir ganz ehrlich, also da gibt es viel, viel bessere Coaches, und ich meine, Joe Brady macht das eigentlich sehr gut, also immer wieder mit seinem System kreiert er auch machbare Würfe für St. Darnold, aber gerade halt, wenn du halt zurückliest, die Defense weiß ja, dass du werfen musst, und genau in solchen Phasen musst du halt dann auch als Quarterback den nächsten Entwicklungsschritt tun. Da merkt man schon noch, dass Sam Darnold auch noch Arbeit hat, aber wir dürfen da nicht vergessen, der Junge ist 24, ja. Der ist immer noch brutal jung, obwohl er schon 3 Jahre in der NFL spielt, also wie gesagt, muss natürlich jetzt beobachten, wie es weitergeht. In solchen Phasen werden halt die Quarterbacks gemacht. Also ein Tom Brady, wir haben uns dran 3-28 aufgeholt und so weiter. Also da werden schon die Top-Leute dran gemessen, aber ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen. Er hat jetzt versucht, hat nicht funktioniert, aber ich denke, dass auch die Coaches mit ihm da ja ins Gebet gehen werden, ihm nochmal ein bisschen zeigen werden, okay, gut, was kannst du besser machen, wo musst du noch dann arbeiten, und dass er dann, wenn er das lernen will und sich besser bessern möchte, dann natürlich dann auch aus seine richtigen Schlüsse ziehen kann, um dann das Team dann weiter zu vorne zu ziehen, weil bei ihm geht es natürlich auch darum, er muss funktionieren, weil sonst könnte es halt auch bei ihm ja bald vorbei sein mit der NFL-Karriere, also ist auch für ihn jetzt sehr, sehr wichtig, dort Zeichen zu setzen im Endeffekt.
Ja, vollkommen richtig. Insofern jetzt, dass wir sehen ja wieder, wie kurzlebig Karrieren in der NFL sind. Also werfe jetzt dann nur mal den Namen eines Josh Rosen in den Raum zum Beispiel. Also du musst wirklich in dieser Liga zeigen, was du kannst, und du musst wirklich schnell adaptieren, sonst ist es, wie du schon gerade gesagt hast, recht schnell vorbei. Und Sam Darnold hat sicherlich eine Uhr, die noch ein bisschen läuft, aber ja.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Dann lass uns mal zum zweiten Topspiel wechseln, was wir uns ausgesucht haben. Und das war wirklich auch, noch mal besser eigentlich, weil wir hatten hier 2 Teams in der NFC West, die wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben, mit den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams. Beide zu dem Zeitpunkt, als das Spiel angefangen ist, 13-0, also beides keine Niederlage bekommen. Und es war klar, eines der beiden Teams wird wahrscheinlich das Spiel verlieren. Am Ende 37-20 für die Arizona Cardinals, die damit zum ersten Mal ein Sean McVay gecoachtes Rams-Team besiegen, vorher 8 Partien verloren, jetzt zum ersten Mal gewinnen können. Und ich muss sagen, ich bin da ganz ehrlich, Frederik, nach dem Spiel bin ich gewillt zu sagen, dass die Cardinals aktuell das beste Team in der Liga sind.
Ja, wir können das ganz logisch betrachten auf der einen Seite. Die NFC West ist die härteste Division in der NFL. Und auch die beste. Wenn also die Cardinals die NFC West anführen, sind sie demnach vermutlich auch mit das stärkste Team in der NFL. Und so sehe ich das momentan, muss ich ganz neidlos anerkennen auch. Ich weiß nicht so richtig, was geklickt hat bei den Cardinals verglichen zur letzten Saison, wo sie, ich sag mal, alle Waffen und alle Werkzeuge, die sie jetzt haben, auch schon mehr oder weniger hatten, und auf einmal ist es ein ganz, ganz anderes Team, ja, wir haben letztes Jahr noch und auch vor der Season drüber gesprochen. Wir wissen gar nicht, wo es hingeht, haben eher so Platz 3 in der NFC West vermutet für die Cardinals vor den 49ers vielleicht. Und momentan sind sie einfach das beste Team in der NFL, muss man so sagen. Und das liegt zu einem großen Teil gerade an ihrer Offense. Ja, unter Kyler Murray, der weitaus besser als letztes Jahr aussieht, aber das ist natürlich nicht das Einzige.
Ja, ich finde, was halt die Cardinals richtig, richtig gut machen, dass sie sich halt nicht nur auf die Andrew Hopkins verlassen. Also sie streuen den Ball wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, da haben schon mehrere Spieler, haben schon mindestens 15 Receptions. Ich glaube, 5 Stück müssen es jetzt mittlerweile nach diesem Spiel sein. Und das ist halt ein enormer Vorteil. Also, dass du quasi die Defense immer wieder dazu bringst, sich nicht nur auf einen zu verlassen in diesem Fall. Also Christian Kirk zum Beispiel, ja, bis dahin Receiving Leader gewesen, nur eine Reception, 5 Yards, aber wenn du den halt rausnimmst, hast du halt trotzdem noch mit dem DeAndre Hopkins, auch mit dem AJ Green, der auf irgendwie auf einmal wieder so eine zweite Luft bekommt, ne, jemanden noch mit dabei, einen Rondell Moore, der als Rookie bisher echt abliefert, also ich finde, das macht er echt, echt gut. Auch jetzt mal Max Williams, der Tight End, 5 Receptions, 66 Yards, ein Touchdown, also das ist schon wirklich, wirklich echt gut, was sie dort zusammenspielen. Und wir müssen halt auch sagen, Kyler Murray ist für mich aktuell der heiße Kandidat auf den MVP. Überragend, wie er bisher spielt. Von vorne bis hinten, Pässe sind gut. Klar, da ist auch mal Fehler mit dabei. Auch so in diesem Fall jetzt mal kein Interception geworfen. Das ist schon mal gut. Aber wie er dann auch immer wieder Zeit kauft und dann auch off-script da Dinge macht, das ist echt, echt beeindruckend.
Nee, ich stimme dir vollkommen zu, was das angeht. Ich glaube, er ist ja jetzt noch nicht so ewig in der Liga. Es müsste jetzt sein drittes Jahr sein.
Ja, drittes Jahr, genau.
Und genau. Und die letzten beiden Jahre, er scrambled ja viel, Extended Plays, also so klassischen Russell Wilson Playstyle. Und die letzten beiden Jahre haben ihm einfach noch so ein bisschen die Accuracy gefehlt und die Übersicht, was das angeht. Und das ist jetzt noch mal besser geworden. Und damit bin ich vollkommen bei dir. Er ist gerade Frontrunner auf den MVP. Kein anderer Quarterback in der NFL macht gerade, was er macht. Und von daher ist das ziemlich, ziemlich gerechtfertigt, die Aussage, würde ich sagen. Ja, und das ist auch einfach ein krasser Bonus, dass er so unglaublich shifty ist, so beweglich, so schnell. Also selbst bei richtig Design, also bei Design Pass Plays, wenn er dann scrambled, das ist nicht so dieses Lamar Jackson, so ich lauf jetzt, sondern du musst permanent immer noch, bis er die Line of Scrimmage gecrossed hat, Angst haben, dass er auch noch irgendwie so einen Sidearm-Pass aus dem Laufen da an Receiver anbringt. Und es ist einfach ein richtiger Dual-Threat-Quarterback und momentan einer der besten seit langem.
Ja, und ich meine, jetzt 4-0, 75 plus, also mehr als 75 Yards Completion Percentage, mehr als 1.200 Passing Yards, haben vor ihm nur Peyton Manning in seiner ersten mit den Broncos, wo er den Super Bowl gewonnen hat, und Russell Wilson im letzten Jahr geschafft. Gut, wir wissen, was mit Russell Wilson passiert ist. Danach ist er ziemlich eingebrochen, aber das sehe ich aktuell einfach nicht, weil dieses Team wirklich sehr gut ist. Und so sehr wir auch die Offense loben mit 37 Punkten, auch im Running Game wirklich overpowered, also die Offensive Line hat wirklich richtig, richtig gute Arbeit geleistet, müssen wir auch über die Defense reden, finde ich. Denn auch die haben es sehr gut gemacht. Byron Murphy entwickelt sich immer mehr zu einem guten Number One Corner, das muss man schon sagen. Also das war schon auch beeindruckend, also das muss man schon sagen, klar, vielleicht offensiv, also in der Defensive fand ich alles immer gut, aber hinten das Backfield, das sieht schon richtig, richtig gut aus.
Ja, teilweise hat da Stafford in Triple Coverage geworfen und musste da den Ball auf so ein A4 großes Fenster anbringen, einfach weil die Coverage richtig gut war und Stafford ist natürlich ein Veteran. Und trotz dessen, dass sie da einen sehr guten Quarterback haben bei den Rams, der gut ins System passt, hat es im Backfield, also haben die Rams es nicht geschafft, wie so häufig, Teams zu schemen bei den Cardinals. Und 20 Punkte klingt jetzt wie viel, aber schlussendlich waren das 13 in der ersten Hälfte und dann nur noch 7 in der zweiten Hälfte. Also die Cardinals haben da alles richtig gemacht. Gab sogar einen Pick. Ich glaube, die kamen von einem Deflected Pass, aber trotzdem.
Ja, und ich finde halt, und das müssen wir halt auch vielleicht auch ganz ehrlich sagen, also wenn du vor dem Spiel eine Schwäche ausgemacht hast bei den Cardinals, dann war es die Run-Defense. Also da haben sie wirklich Probleme gehabt, das haben andere Teams auch wirklich gut gemacht gegen die Cardinals. Da finde ich, ist Sean McVay ein bisschen zu früh weggegangen. Und was ich halt auch nicht so gut finde, wenn wir uns mal die Targets angucken, hat es halt Stafford halt sehr, sehr häufig zu Cooper Kupp geguckt. 13 Targets, damit doppelt so viele wie der nächste. Also die nächsten haben, also es gibt vier Leute mit 6 Targets, mit Henderson, Higbee, Woods und Von Jefferson. Weiß halt nicht. Also da muss er halt gucken, dass er den Ball mehr streut, zumal Kupp nur 5 Bälle gefangen hat. Gut, da waren auch teilweise Würfe bei mir, die auch schwer zu fangen gewesen sind, aber da muss er halt gucken, dass er nicht nur auf den einen Receiver fixiert ist, sondern halt auch wirklich den Ball streut, weil wie gesagt, er hat gute Receiver, ne? Robert Woods, einer der underratedsten Receiver in der Liga, Tyler Higbee, ein solider Tight End, auch Van Jefferson hat es bewiesen, DeSean Jackson als Deep Threat ist auch auf jeden Fall immer anspielbar, also da muss er, so gut auch in den ersten 3 Spielen gewesen ist, noch ein bisschen an sich arbeiten.
Ja, und da stellen sich mir 2 Fragen. Zum einen, ist er noch nicht ganz im System McVay vielleicht angekommen? Dauert das noch ein bisschen, bis er da komplett drin steckt? Ich meine, das ist jetzt das 4. Spiel. Spiel 1 bis 3 sahen offensively richtig gut aus. Hier natürlich jetzt noch definitiv Raum nach oben. Das ist die eine Frage. Vielleicht muss er da noch so ein bisschen sich reinfinden. Und die zweite ist, man erlebt es ja recht häufig bei Quarterbacks, die viel mit einem Receiver in der Offseason gemacht haben oder gerade bei 9 Quarterbacks in einem Team, die sind sich dann halt bei 1 oder 2 Targets ziemlich sicher und egal, ob es ein besseres Target gäbe, einen besseren Read in dem Moment, gehen sie trotzdem zu dem Receiver, eben weil sie sich bei dem sicher sind, weil sie mit dem eingespielt sind. Hat er da vielleicht in der Offseason, in der Preseason noch nicht so richtig mit dem ganzen Receiver-Core sich abgestimmt? Ist das vielleicht das Problem? Ich denke.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man sieht es ja, wenn man sich den deutschen Football anguckt, dass auch gerade die US-Quarterbacks immer wieder die US-Wide-Receiver suchen, auch wenn es manchmal halt nicht sinnvoll ist. Das möchte ich jetzt hier nicht unterstellen, aber es ist, wie gesagt, wenn man sich die Targets anschaut, in solchen Fällen natürlich sichtbar und klar. Es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis du dich mit jedem, ne, bis du mit jedem eine gute Verbindung aufbaust. Da ist mit dem einen vielleicht schneller als mit dem anderen. Das ist einfach so. Ich denke, man hat es in den ersten 3 Spielen gesehen, das System von Sean McVay ist jetzt viel mehr geöffnet, viel weniger Play-Action, auch wirklich jetzt auch mal die tiefen Bälle mit eingestreut, weil man einfach mit Matthew Stafford jemanden hat, der ja halt diese Bälle halt werfen kann. Und deswegen, vielleicht klappt es nicht 100%ig, aber ich würde es jetzt noch nicht zu überbewerten, aber es war jetzt auf jeden Fall ein harter Test für die Rams und sie haben gemerkt, dass sie noch ein bisschen was zu tun haben.
Definitiv, und das werden sie auch zeigen müssen gegen Seattle jetzt direkt.
Thursday Night.
Also das wird das nächste Spiel sein, was ihr alle vermutlich sehen werdet, nachdem der Podcast rausgekommen ist hier, diese Episode. Seattle hat sich ja so ein bisschen umgestellt, in der Secondary andere Corners jetzt mal ausprobiert und das hat auch ganz gut geklappt gegen die 49ers. Es besteht aber immer noch eine extreme Schwäche, das hat man in den 3 Games davor gesehen, gegen Screen Passes. Da, also wenn Sean McVay seine Hausaufgaben macht, werden da viele Screens gecallt. Damit hat Seattle einige große Plays aufgegeben. Also schauen wir also mal, wie das dann am Donnerstagnacht bzw. Freitag in den frühen Morgenstunden hier in Deutschland aussehen wird. Auch da gibt es natürlich wieder das interessante Matchup dann. Haben wir DK Metcalf, Jalen Ramsey. Da wird sicherlich auch vielleicht doch nochmal die Taunting Rule zur Anwendung kommen. Wir hoffen es nicht. Mal gucken, wie die Refs drauf sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Matchup, was nicht enttäuschen wird, denke ich mal.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann mit dem letzten Spiel zurück. Thunder Night Football, wenn ihr aufgepasst habt, will ich jetzt noch. Und dann haben wir natürlich noch unsere Gewinner und Verlierer der Woche 4 können. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich glaube, alle drauf gewartet haben, als klar war, dass Tom Brady die New England Patriots verlässt. Das Rematch seines neuen Teams, in diesem Fall die Tampa Bay Buccaneers, gegen die New England Patriots. Am Ende heißt es 19-17 für Tampa Bay Buccaneers. Und allein um mal diesen Hype um dieses Spiel darzustellen, bei dem Spiel waren 500 Journalisten akkreditiert. Zum Vergleich, in den ersten 2 Heimspielen der Patriots waren es insgesamt nur 200. Also das spricht dafür, wie groß das Interesse an diesem Rematch gewesen ist. Und so gut es natürlich Tom Brady getan hat, das Ding zu gewinnen, sonderlich gut war Tom Brady in dem Spiel nicht, Frederik.
Nee, das würde ich auch behaupten einfach mal. Er hat nicht einen einzigen Touchdown geworfen und das spricht eigentlich schon dafür, für jemanden, der bisher in Spielen 4 oder 5 Touchdowns diese Saison geschafft hat, dann keinen aufs Brett zu bringen, ist ziemlich schwach. Es gab insgesamt, hat Tampa Ich glaube, es waren 4 Field Goals. Es waren 4 Field Goals und ein Rushing Touchdown. Ja, und wie du richtig gesagt hast, wochenlang, seit dieses Matchup jetzt so im Kommen war, ich fand es am Ende dann ein bisschen ermüdend irgendwann nur noch, weil Quotes von Tom Brady über Bill Belichick, Quotes von Bill Belichick über Tom Brady und dann die ganzen Videosnippets, die noch geteilt wurden. Und ja, es war, ich meine, schlussendlich ist es ein Quarterback, der sein altes Team spielt, Punkt. Klar hat er da eine Legacy aufgebaut sich, aber dafür hat das Spiel dann irgendwie nicht, ist nicht dem medialen Hype gerecht geworden, ja.
Ja, da bin ich definitiv bei. Die waren jetzt hier auch ein bisschen an den äußeren Bedingungen geknüpft, denn es fing ja, glaube ich, schon beim Aufwärmen an mit Regen und hat eigentlich quasi das ganze Spiel über auch durchgeregnet. Das war natürlich eine nasse Bälle, wir kennen es alle. Ist natürlich nicht immer so einfach, Football zu spielen, aber ich denke, wir haben uns alle da schon ein bisschen mehr erhofft. Aber ich denke auch für Tom Brady, auch wenn er nicht gut gespielt hätte, aber natürlich war das für ihn eine emotionale Achterbahn. Er hat 20 Jahre für die Patriots gespielt, wurde von den Fans frenetisch empfangen, gab ein Video vorab, was für ihn gespielt wurde. Also das waren natürlich alles Dinge, die du natürlich verarbeiten musst. Und da, so gut er auch mental ist in gewissen Situationen, manchmal geht es halt einfach nicht. Und ich glaube, in diesem Fall hat man es auch gemerkt, dass er auch ein Mensch ist, dass ihn auch Emotionen dann auch überkommen können, dass er dann auch mal wirklich ein schlechtes Spiel insgesamt hat. Aber wie gesagt, am Ende hat es gereicht. Man hat dieses Spiel gewonnen. Klar, man hat auch ein bisschen davon profitiert, dass am Ende Nick Folk das Ding nur an den Pfosten hämmert und nicht durch die Torpfosten. Aber ich glaube, das kann er verkraften. Ich meine, er hat jetzt immerhin alle 32 Teams in der NFL besiegt. Die Patriots haben noch gefehlt. Damit ist er nach Peyton Manning, Drew Brees und Brett Favre der vierte Quarterback oder vierte Spieler in der NFL überhaupt, der das geschafft hat. Ist jetzt ein All-Time-Passing-Leader. Hat dort Drew Brees jetzt überholen können. Und ich meine, was willst du mehr? Also, da ist halt der Sieg natürlich auch schön, klar. Aber ich denke, er weiß selber, dass er viel, viel besser sein muss eigentlich, um zu gewinnen.
Und die wichtigste aller Statistiken, er ist jetzt der meistgesackte Quarterback der NFL überhaupt, glaube ich.
Ja gut, wenn du halt also 22 Jahre spielst, kein Wunder.
Ja, natürlich. Finde ich nur als nicht-Pats und nicht-Bucks-Fan die schönste Statistik. Nein,
das war, man muss ihn lassen. Hater gonna hate, sage ich nur.
Ja. Das Spiel war ein Slow-Burner, also in der ersten Hälfte, die Bucks haben nur 2 Field Goals geschossen, New England ein Touchdown. Wenn man sich das anschaut, war es hauptsächlich eine Mischung aus schrecklicher Patriots-Offense und guter Bucks-Defense und natürlich dann auch den Startschwierigkeiten für Tom Brady. In dem Spiel, du hast es angesprochen, nasse Bälle werfen sich nicht gut, vor allem wenn die dann auch noch voll aufgepumpt. Nein, lassen wir das.
Ja. Das müsste eigentlich Tom Brady's Problem noch eher sein, oder nicht? Also er bei den Bucks. Nee, aber ja, also wie gesagt, es war kein gutes Spiel. Ich glaube auch, wenn wir jetzt mal dann auch den Blick zu Brady's Nachfolger werfen wollen, Mac Jones, sagen wir mal so, wie er die Hauptlast tragen musste, also was ihm von ihm da jetzt schon abverlangt wird, ist echt nicht ohne, weil das Running Game 8 Tries minus 1 Yards Rushing, es ist wirklich erschreckend. Und da musste er halt 40 Mal den Ball werfen, immerhin 31 sind davon angekommen, hat zudem, das ist kurios, den Rekord von Tom Brady eingestellt mit 19 Completions in Folge, das erste, zweite Quarterback, der das seit 1978, wo die 16 Spiele überführt wurden, geschafft haben. Brady damals 2015 in Woche 1 gegen die Steelers. Und, was man auch noch erwähnen sollte, diese 90 Completions in Folge ist der Bestwert unter allen Rookie-Quarterbacks in den letzten 40 Jahren. Die bisherige Bestmarke stand bei 16. Die hatten ein gewisser Russell Wilson und, Überraschung, Überraschung, Mike Glennon inne. Also auch Mike Glennon war mal in irgendeiner Statistik führend. Also das sollte man auch in einer positiven Statistik, ganz wichtig, positive Statistik, sollte man erwähnt haben, in Führung. Und aber er kann es ja nicht alleine. Also das muss man halt sagen, er kann es nicht alleine. Er macht das viel gut im Passing-Game, vor allem im Kurzpassspiel. Aber was ihm halt fehlt, ist noch ein bisschen so das Over-the-Top-Game, mal wirklich mal Länge Pässe, so 15 Yards plus. Aber es ist halt enorm, was von ihm gerade verlangt wird.
Ja, ich glaube, du hast auch vollkommen recht, wenn du sagst, das Short-Passing-Game ist gut. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen die Vorsicht, die dahinter steht als Rookie, so über gerade gegen zum Beispiel Defenses wie Tampa, die ja jetzt sich unter anderem auch jemanden wie Richard Sherman geholt haben, ist es dann natürlich ein bisschen scary, over the top zu gehen, weil du weißt, wenn du jetzt hier nicht on point bist, ist das ein Pick und das ist vielleicht dann schon das Spiel. Deswegen verstehe ich das, dass er da lieber die erstmal sicher spielt oder versucht, so in Groove zu kommen. Natürlich wird das vielleicht noch kommen, die Saison, das werden wir dann sehen. Aber ja, was den Patriots momentan einfach komplett das Genick bricht, ist, du hast es schon gesagt, das nicht existierende Runplay. Selbst wenn sie es versuchen, was sie jetzt dieses Game absolut nicht getan haben, aber dann fehlt blatantly, muss man jetzt sagen, also ganz, ganz offensichtlich fehlt Run-Blocking. Wir hatten kurz in der Pause miteinander drüber geredet. Ich glaube, du meintest, nur drei Teams haben schlechteren Run-Blocking, ne, Run-Blocking-Note von PFF bekommen. Und ich glaube, das waren das die Lions, die Texans und...
das waren die Colts, die Texans und die Raiders. Und die Bears sind genauso schlecht wie die Patriots.
Ja, und das zeigt halt schon, ich meine, ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal ein Spiel gesehen habe mit minus einem Yard Rushing für ein Team.
Und das,
ich glaube, ich habe noch nie eins gesehen mit minus einem Yard Rushing.
Ja, vor allem das Schlimme ist ja, dass die Offensive ja nicht, also die Offensive Line ja nicht besser wird. Sie wird ja eigentlich schlechter. Also die 39,4 Note, die sie jetzt für das Spiel gegen die Buccaneers, die über eine gute Run-Defense verfügen, das möchte ich ihnen gar nicht unterschlagen, also gar nichts gegen, aber trotzdem halt. Was soll der Rookie alles machen? Also Mac Jones, er versucht sein Bestes und das macht er auch gut, möchte ich jetzt mal sagen. Klar, da sind auch Fehler mit dabei, aber macht halt ein Rookie, das ist halt einfach so. Aber es kann halt nicht sein, dass er da irgendwie, Trevor Lawrence-mäßig die Dinger da raushauen muss, weil sein Team zu schlecht ist. Und das ist halt ein Thema, wo man sich auseinandersetzen muss. Die Offense ist halt seit jetzt 2 Jahren, also jetzt 2019 schon angefangen, nicht mehr sonderlich gut. Und das bekommen auch die Quarterbacks zu spüren. Tom Brady hat zu spüren bekommen in seinem letzten Jahr bei den New England Patriots. Und die Offensive Line war eigentlich vorher so als stärker ausgemacht worden, hatte ich auch gesagt. Also ich habe mir gedacht, es könnte eine der besten Offensive Line der ganzen Liga werden. Ja, Pustekuchen würde ich sagen. Also das ist ganz, ganz schwach, was dort aktuell passiert. Und da kann die Defense so gut sein, wie sie möchte. Das ist halt, hilft dir halt nicht, wenn du halt wenn du halt nur auf deinen Quarterback vertrauen musst, der halt Mistakes macht und der halt noch nicht so das Over-the-Top-Game halt innehat. Und ich meine, die nächsten Spiele, die bei den Texans, sollte machbar sein. Dann daheim gegen die Cowboys, was enorm schwierig wird. Dann daheim gegen die Jets und dann noch mit den Chargers, Panthers und Browns auch Gegner, die durchaus auch schwierig zu spielen sind. Also da muss dringend eine Steigerung her, wenn man jetzt nicht noch weiter in Rückstand geraten will. Man hat jetzt zum ersten Mal seit 93 alle drei Heimspiele verloren. Also alle die ersten drei Heimspiele verloren. Also das ist schon sehr bedenklich, wie das gerade entwickelt. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das Team weiter ist offensiv.
Ja, definitiv. Da ist so die Entscheidung, Cam Newton gehen zu lassen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man sagen möchte, man bereut es, aber Cam Newton konnte zumindest richtig laufen und hatte vielleicht auch mehr den Over-the-Top-Ball. Ich meine, das liegt jetzt absolut nicht an Mac Jones, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber wenn du so eine O-Line hast, ist die Frage, wer da der bessere Quarterback gewesen wäre für. Also, ja. Und was ich noch eine letzte Anmerkung zum Spiel. Natürlich, wenn du Run-Play klappt meistens nicht gut. Also, Running-Plays klappen natürlich meistens nicht gut, wenn die gegnerische Defense einfach richtig starke Linebacker hat, die Gaps pluggen können. Und das haben vermutlich die Buccaneers, haben vermutlich, ich würde fast sagen, den stärksten Linebacker-Kader der Liga. Würdest du mir dazu stimmen?
Ich würde auf jeden Fall nicht widersprechen wollen, nein.
Ja, von daher.
Also die Front von denen ist echt stark, das muss man einfach so sagen. Ja. Mit der D-Line, die haben ja auch so viel Qualität. Jason, JPP, Jack Barrett, Vita Vea, also Ndamukong Suh, das sind alles richtig, richtig gute Spieler. Und ich meine, den nächsten Spiel, die du anguckst, bei den Dolphins, gegen die Dolphins, dann bei den Eagles, gegen die Bears, dann bei den Saints und beim Washington Football Team und dann nochmal gegen die Giants. Das sind alles easy Gegner, die jetzt vor der Brust haben. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn die jetzt die nächsten Spiele allesamt gewinnen, dann ist auch alles gut. Wenn du hast zwar nicht überragend gespielt, aber hast dann trotzdem einen guten Rekord dastehen, nur eine einzige Niederlage, die auch ein bisschen verkraftbar ist. Gegen die Rams ist ja auch ein gutes Team, aber also das ist dann alles machbarer Gegner und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, inwieweit sie da dann auch gegen Top-Teams Woche 14 Buffalo Bills dann sich behaupten können oder vielleicht ein Team Stolperstein wird, aber eigentlich im Normalfall sollten sie da trotz ihrer kleineren Problemchen auch in der Offensive da eigentlich relativ entspannt durchgehen können und auch die Ausfälle, die es jetzt in der Secondary gibt, mit einem Sean Murphy Bunting, der ja schon seit Woche 1 raus ist, Jamal Dean, der gefehlt hat gegen die Patriots, Antoine Winfield verletzt raus, Carlton Davis verletzt raus, also wird den schon ein bisschen wehtun, aber im Endeffekt, die Gegner sind halt nicht so stark, deswegen solltest du das mit der offensiven Firepower da ohne Probleme durchgehen.
Ja, wenn ich mir alle Gegner hier anschaue, also bis auf die Bills hat kein Team davon eine nennenswerte Offense. Also, und bis dahin sind die, bis Woche 14 ist, oder nee, ja.
Doch, 14.
Jetzt bin ich gerade schon. Doch, ist es kein.
12. Dezember.
Bis dahin werden vielleicht auch die Verletzungsprobleme sich wieder ein bisschen gelegt haben und hoffentlich keine neuen dazugekommen sein. Wenn ich mir die Schedule anschaue, also bis auf die Bills sehe ich eigentlich kein Team, was die Bucks schlagen sollte. Außer die Bucks schlagen sich selbst.
Ja, genau, das ist es halt. Also da müssen sie auf jeden Fall aufmerksam sein, dürfen die Gegner nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und müssen wirklich weiter an Sicherheit arbeiten. Klar, im Super Bowl im Rücken macht man nicht mehr ganz so viel, deswegen ist es halt natürlich umso wichtiger, halt in so einer Phase da zu arbeiten, denn sie haben, wie gesagt, ein Problem, wir haben es ja angesprochen, dass sich da in einigen Bereichen noch steigern müssen, aber trotzdem, das Team verfügt weiterhin über enorm viel Qualität, dürfte auch mit einem sehr, sehr guten Rekord angesichts dieses machbaren Schedules da rauskommen und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie dann wieder in diese Super Bowl-Form reinkommen, in der sie aktuell meiner Meinung nach nicht sind, aber bis zum Super Bowl ist ja noch entsprechend Zeit, muss ja nicht im Oktober in Topform sein, sondern dann im Dezember, Januar und das war es jetzt zu dem Spiel, mal eine kurze Pause und kommen dann zurück und wollen noch einen Blick werfen auf die Gewinner und Verlierer des vierten Spieltags, deswegen bleibt dann hier bei Deception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Frederik, lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über Gewinner, Verlierer sprechen. Wen hast du denn noch bei dir so auf der Liste als Gewinner der Woche 4?
Ja, Gewinner der Woche 4 habe ich, wir sprachen zwar schon ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall die Cardinals, weil ein Team, ich meine, das war bisher die Feuertaufe für sie, also die Bewährungsspiel vorher gegen die Titans, Titans, Vikings und Jaguars waren alles Spiele, wo es noch ein bisschen Startschwierigkeiten gab und nachdem sie dann 3-0 die NFC West angeführt haben, war es so die Frage, ist das jetzt das Team, was man schlagen muss? Und nach dem Spiel gegen die Rams ist es das Team, gerade in der NFL vermutlich. Und deswegen sind die Cardinals für mich ein eindeutiger Gewinner, auch gerade deswegen, weil vor der Saison waren wir uns eben absolut unsicher, hätten sie nicht so stark verortet und jetzt haben sie halt ihren Number-One-Spot gerade zementiert, richtig.
Ja,
das sind schon, ja.
Bin ich absolut bei dir. Also das kann ich eigentlich nichts groß gegen sagen. Für mich, ich bin auch Tyler Heinicke, gehört für mich auch auf jeden Fall zu den Gewinnern. Klar, die Defense war jetzt nicht überragend, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel gemacht, auch in der kritischen Moment, wo sie zurückgelegen sind, da kurz vor Schluss diesen Crossbody-Pass zu werfen, da mit JD McKissick, der diesen unglaublich Jump gemacht hat, auch wenn man da natürlich drüber diskutieren, war der jetzt drin oder nicht, aber man kann es halt nicht beweisen, dass das halt nicht gewesen ist und der Call war halt Touchdown. Deswegen, tolle Leistung dazu beigetragen, dass sein Team 2-2 jetzt steht. Also da zeigt er, hat sich ja vor der Saison vorgenommen, er möchte Starter werden beim Washington Football für langfristig. Profitiert jetzt durch die Verletzung von Ryan Fitzpatrick natürlich davon, aber vielleicht kann er sich ja langfristig empfehlen, um dort Starting Quarterback in Washington zu werden, auch wenn ich bezweifeln würde, dass er wirklich richtig, richtig gut werden kann. Also da wäre er so ein Average Guy und da müssten wir mal gucken, ob das halt sinnvoll ist aus Washington Football Team Sicht.
Ich bin komplett bei dir, was das angeht. Mal gucken, ob er sich da etablieren kann. Würde ich ihm wünschen. Wer noch ein Gewinner für mich ist, war natürlich Sieg.
Ja.
Muss man gar nicht sagen, dass es so ein bisschen kein kleines, ein großes Comeback eigentlich, dass er wieder seine Form findet, für alle Cowboys-Fans auf jeden Fall. Und einen eher unüblichen Gewinner ist, würde ich die Taunting Rule nennen, die irgendwie die Refs jetzt doch in dieser Woche eher relaxed haben. Und ich muss sagen, es freut mich. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Ich hoffe, die Taunting Rule wird generell auch in den Regeln wieder umgeschrieben, weil ich fand das schwachsinnig, dass Lastspieler, also wenn ein Cornerback ein großes Play macht, einen Touchdown verhindert, wirklich Layout, also der Sprung schafft es, die Hände an den Ball zu kriegen, dann darf der nicht sowas wie Fuck yeah oder so sagen. Und dann wird das Play geflaggt, dann ist doch ein, also die Seahawks haben das zum Beispiel bekommen in der, gegen die Vikings. Das war schrecklich. Oder gegen die Titans war es, glaube ich. Also die Taunting Rule, dadurch, dass die relaxed wurde, ist jetzt ein Gewinner für mich.
Da bin ich definitiv bei dir. Gewinner würde ich auch Kenny Golladay nehmen. Ich denke, wir haben ihn alle enorm geschasst nach 3 Spielen. Aber jetzt, nachdem gut Slayton natürlich und Shepard nicht mit dabei gewesen sind, aber 7 Targets, 6 Receptions, 116 Yards. Das ist genau der Grund, warum ihn geholt hat. Hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, dazu beigetragen, dass man am Ende das Spiel gewinnen konnten. Zwar nicht die Endzone gefunden, also kein Touchdown-Pass gefangen, aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, um dem Team zu helfen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Also das sollte man auf jeden Fall auch positiv erwähnen.
Ja.
Wenn du keine weiteren Gewinner mehr hast, würde ich zu Verlierern kommen. Und da würde ich ganz klar Mike Vrabel nennen. Also, ja.
Ja.
Titans. Also ich meine, wir haben ja mit Flo ja auch lange immer wieder über die Titans gesprochen und ich weiß, dass er mit Sicherheit am Sonntag vor dem Spiel saß und sich nicht auch einmal über Mike Vrabel aufgeregt hat. Und das ist einfach, ja, das Spiel musst du gewinnen, klar und deutlich. Und was sie da machen, das ist einfach nicht gut. Muss man einfach ganz knallhart so sagen. Das ist einfach, damit gewinnst du nicht, damit verlierst du halt. Also sie spielen nicht um zu gewinnen, sondern sie spielen um nicht zu verlieren. Und das ist halt der falsche Ansatz im Endeffekt. Wobei auch Arthur Smith damit nicht gerade gut fährt in Atlanta, aber das ist noch ein anderes Thema.
Ja, wenn du dich nur darauf verlässt, dass die Gegner irgendwie dir Spiele schenken und so spielen die Titans momentan, dann gewinnst du halt nicht. Ja.
Wobei ich da natürlich auch die Jets Defense loben möchte nochmal. Also das wäre mich auch noch so ein Gewinner. Ja. Also das haben sie echt gut gemacht. Also das muss ich schon auch erwähnen. Das sollte man nicht unter den Tisch kennen lassen, auch wenn ich die Jets gerne dafür kritisieren, dass sie unfähig sind.
Sind 157 Yards für Derrick Henry eher ein mageres Spiel? Haben die Jets dann einen guten Job gemacht?
Ich würde es nicht als mager bezeichnen, aber sie waren zumindest in den wichtigen, entscheidenden Phasen halt dann da. Also sie haben das eigentlich in der zweiten Halbzeit haben sie es echt gut verteidigt, haben auch nicht so viele Touchdowns zugelassen. Also es war schon besser als das, was man teilweise vorher gesehen hat.
Ja. Wollen wir zu den Verlierern schon kommen? Oder
weiter Verlierer. Ich habe ja schon einen Verlierer genannt. Ich wollte nochmal für den Winner einfügen, weil ich den vergessen hatte.
Ja, Verlierer für mich, und das mag jetzt sehr böse klingen, aber das hat gar nicht gut ausgesehen, ist tatsächlich Trey Lance, der aufgrund von Garoppolos Verletzung einspringen musste. Und ich kenne die Seahawks Secondary. Er hat da teilweise wieder Geister gesehen. Also gut, die Pocket hat nicht super gehalten, aber er stand in der Pocket, hat geguckt, hat richtig lange geguckt, teilweise hat kein Target gefunden, wollte dann schlecht scramblen, das hat nicht funktioniert. Also Trey Lance sah dafür, dass das eventuell am Anfang war ja noch die Frage, wer kriegt den Starting-Job, sieht null wie ein Starting-Quarterback aus und da sollten alle 49ers-Fans ziemlich besorgt sein, wenn jetzt Garoppolo vielleicht für mehr als eine Woche ausfällt, weil die haben klar quasi zu viel Run-Plays, wenn das dein Rookie-Quarterback ist, der bisher 2 Snaps hatte, glaube. Aber die Passing-Plays, die da waren, das sah nicht wirklich, wirklich nicht gut aus.
Also die Twitter-Diskussion auf jeden Fall bei den 49ers heute war schon sehr interessant, Garoppolo oder Lance. Aber ja, ich bin gespannt. Also Trey Lance, muss man mal gucken, da muss man ihn natürlich auch ein bisschen aus seine Stärken mit einbinden. Da ist Kyle Shannon auf jeden Fall gefragt, aber ich würde es nicht ganz so weit gehen, um ihn als Verlierer einzusehen. Dann würde ich noch ein bisschen abwarten. Ich meine, wir hatten letzte Woche Rookie Quarterbacks, die echt schlecht performt haben. Das muss man halt schon noch ganz ehrlich zugeben. Aber das sind auch Rookies. Also da sollte ich jetzt nicht überbewerten. Für mich Verlierer würde ich auch ganz klar die Dolphins nennen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, wenn sie da in der Offseason nichts hinkommen können, dass dann für Brian Flores und Chris Greer das nächstes Jahr, wenn nicht sogar schon dieses Jahr enorm knapp werden könnte mit ihren Köpfen. Also das ist, es entwickelt sich nicht in eine gute Richtung gerade bei ihm.
Ja, vor allem weil ja so Ende der letzten Saison eigentlich war alles da, was man brauchte jetzt über die Offseason und dann, ja, ich glaube, die Saison nimmt einfach für die Dolphins gerade eine Wendung, die sie nicht, also die wenigsten Leute vorher richtig erwartet hätten. Ja, da bin ich komplett bei dir. Ja, wer ist denn noch so unser Verlierer?
Soll ich noch zwei raushauen?
Jetzt sag nicht die Texans.
Nein, 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 das habe ich nicht vor. Das mache ich nicht. Ich würde sagen Kirk Cousins und Baker Mayfield. Also ich habe letzte Woche Kirk Cousins gelobt für seine gute Leistung, aber was er jetzt Sonntag gezeigt hat, war halt viel zu wenig. Also klar, die Defense der Browns ist gut, enorm verbessert, möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen, aber trotzdem musste halt mehr rauskommen. Also klar, du machst den Touchdown direkt zum Anfang und denkst so, okay, jetzt läuft's, aber danach kam ja fast gar nichts mehr. Also das ist so gut in den ersten drei Spielen gewesen ist, so schlecht war jetzt dort noch Baker Mayfield. Da waren Dinger mit dabei, meine Güte. Also ich hab's auch schon wieder geschrieben. Also ich würde mir...
Das sah jetzt nicht so progressive aus, oder?
Nein, das ist es halt. Und du kommst jetzt bei Baker Mayfield in eine Phase, wo er seine Vertragsverlängerung gerne haben möchte. Und da musst du dir angesichts der Qualität, den du in diesem Team hast, musst du dir die Frage stellen, ob du bereit bist, Baker Mayfield 30 plus Millionen im Jahr zu bezahlen. Und das ist ja in meinen Augen nicht wert. Bin ich ganz ehrlich. Da kannst du auch einen Andy Dalton für hinstellen, der dir vielleicht die Hälfte kostet.
Ja, ich dachte, letztes Jahr wäre es vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung, dass die Browns jetzt so das an ihm festhalten. Aber bisher dieses Jahr gehe ich komplett mit dir mit.
Er ist halt...
Der Typ, was vor allem das Traurige ist, der Typ hat eine richtige Canon, ne? Also ich erinnere mich noch letztes Jahr an das, was war denn das? Das Hail Mary Play, wo er, glaube ich, 80 Yards und dann noch überworfen hatte oder fast 80 Yards.
Ja, also das, wie gesagt, er besitzt es, aber das ist halt bei ihm, das Thema ist halt Präzision, Decision Making und polarisierend seine Persönlichkeit auch sein mag. Man mag sie, einige mögen sie, einige mögen sie nicht. Ich mag sie persönlich nicht, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Er muss halt abliefern und dieses Team ist so, so gut, aber wenn sie keinen Above-Average-Quarterback haben, wird dieses Team keinen Super Bowl erreichen. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Also da muss man sich Gedanken machen und ich bringe mal einen Namen in den Spiel. Warum gibst du nicht Haus und Hof dafür auf und holst dir Deshaun Watson? Wäre auf jeden Fall ein deutliches Upgrade auf der Quarterback-Position.
Image?
Ja, gut, okay, aber ich glaube, das würden die Browns-Fans, wenn er ihn in den Super Bowl holt, auch sowas von vergessen.
Ja, vermutlich.
Also wenn der den in die Super Bowl führt, dann wäre das, glaube ich, dann könnte er, glaube ich, ganz Cleveland vergewaltigen. Das wird, glaube ich, keinen interessieren.
Oh, okay.
Das wäre ein bisschen übertrieben, ja, aber ich glaube, ich würde ihm viel verzeihen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
War jetzt vielleicht nicht ganz so clever gewählt, entschuldige ich mich, aber es zeigt halt, ich glaube, wenn er den Erfolg dahin bringt, dann würden die ihm wirklich viel, viel verzeihen.
Ja, ich nehme an, das ist immer das Problem bei vielen Teams, würde ich sagen. Man versucht natürlich nach außen hin auch immer dieses Geschlossen, also es fällt mir in der NFL immer sehr stark aus. Es kann in Woche 15 kann es heißen, wir sind zufrieden mit all unserem Coaching-Staff oder wir sind zufrieden mit Position XYZ und Woche 17 wird dann jemand gebencht oder wird dann Coach gefeuert oder so. Nach außen hin muss immer dieses Image gezeigt werden von, es ist alles super, ja, bloß keine Schwäche zeigen. Und deswegen, es wirkt manchmal so, als ob so Entscheidungen, die nötig wären, aufgeschoben werden. Also hier ist in Cleveland natürlich, die stehen 3-1, da ist noch keine Entscheidung notwendig, aber irgendwann kommt immer mal der Punkt bei so einem NFL-Team, dieses englische Wort Sunken Cost Fallacy, also wenn man schon so viel in Fehler reingesteckt hat, soll man ihn dann auch zu Ende machen, nach dem Motto, ist ja kompletter Schwachsinn. Man merkt, etwas funktioniert nicht, egal wie viel du reingesteckt hast, du musst es ändern, sonst kriegst du kein Resultat hin, was dich am Ende befriedigt. Und vielleicht wird das bei Mayfield auch irgendwann diese Saison noch der Fall sein. Aber ich denke fast nicht.
Ich bin gespannt. Also ich habe Baker Mayfield von Anfang an schon kritisiert. War auch nach seinem ersten Jahr, wo er dann eingekommen ist, hat man auch gesehen, es war eine schlechte Defense, wo er gegen gut ausgesehen hat. Und Das ist ihm auch anzurechnen, dass er gegen gute, schlechte Defenses gut aussieht, aber er muss halt gegen gute Defenses gut aussehen, um langfristig Erfolg in die Stadt zu bringen. Also das ist halt, ja. Deswegen.
Also Browns-Fans, wenn ihr den Podcast hört,
die hassen mich sowieso schon alle.
Bitte einmal den Twitter-Handle, dass die wissen, wohin die Hassposten kommen muss.
Zepmaster56, ihr könnt mir alles schreiben, ich habe es auch schon geschrieben. Also. Aber ich mache mich ja sowieso bei vielen Teams hier unbeliebt. Ich bin halt, ich habe halt eine starke Meinung und da stehe ich halt so. So es ist halt, so bin ich halt. Hast du denn noch Verlierer, Frederik?
Ich denke tatsächlich, die Woche war so überraschend. Also es waren viele überraschende Ergebnisse. Mir fällt es jetzt schwer, die Teams, die verloren haben, da jemanden oder selbst bei Gewinnern irgendwie einen Verlierer rauszupicken. Nächste Woche wird es garantiert einfacher, weil dann wird sich so das Ganze bisschen das Bild setzen, wenn du verstehst, wie ich meine. Weil diese Woche war sehr turbulent. Kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen. Also noch nicht mehr Verlierer nennen.
Okay, gut. Dann hüll du dich mit den, ein bisschen in Schweigen und da machen wir jetzt hier am Ende. Sind am Ende, wollen euch aber natürlich noch mit auf den Weg geben, dass wir jetzt noch natürlich über einen kurzen Review zum Spiel geben wollen. Der Monday Night Football, wie gesagt, nur unter dem Abend nehmen wir auf, aber wollen euch natürlich dadurch, dass wir am Dienstagmittag rauskommen, euch noch ein paar Takes zum Monday Night Football mit dabei geben. Deswegen hier einmal unsere Takes zum Monday Night Football. Ja, und jetzt am Dienstagmorgen gibt es entsprechend einmal den Rückblick aufs Monday Night Game. Und zwar haben die Los Angeles Chargers das Spiel gewonnen mit 28-14. War gerade in der ersten Halbzeit ziemlich deutlich, zur Halbzeit 21-0 für die Chargers, die das echt gut gemacht haben. Justin Herbert richtig wieder on point gewesen. Auch Austin Aguilar eine richtig wichtige Rolle gespielt. Also er hat sich da wirklich seit dem Abgang von Melvin Gordon etabliert. Wirklich einer der besten Läufer mittlerweile in der Liga. Das kann man, glaube ich, schon mittlerweile auch so sagen. Und bei den Raiders lief halt in der ersten Halbzeit gar nichts, denn die Chargers Defense hat ihnen ja im ersten Viertel 0 Yards Offense erlaubt. Insgesamt hatten sie in der ersten Halbzeit mehr Penalty Yards als Offensive Yards. Das ist auch ein Zeichen. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, weil sie dann auch gemerkt haben, okay, wir müssen uns eigentlich mehr auf den Pass verlassen, denn sie haben am Anfang viel versucht, halt Josh Jacobs ins Laufen zu bringen, aber es hat halt so gar nicht funktioniert. Das lief dann ganz gut, kam ran auf 14-21, ja, und dann hat Derek Carr den schlechtesten Wurf des Abends gehabt, Interception geworfen in die Arme von Derwin James, der sehr, sehr aufmerksam gewesen ist. Und am Ende gewinnen die Chargers, auch weil dann Aguilar wieder fit gewesen ist, der ja so ein bisschen Probleme hatte mit in der Mitte des Spiels, mit einer Verletzung, aber hinten raus nochmal ein wichtiger Faktor gewesen, um dann den entscheidenden Touchdown zu erzielen. Also das war wieder eine runde Performance der Chargers, die jetzt gleichgezogen haben mit den Raiders, 3-1 beide Teams. Und die Chargers, die sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Die Defense macht viel Spaß, da macht Brandon Staley wirklich eine gute Arbeit aktuell. Und da muss man schon den Hut vorziehen. Und das wird mit Sicherheit noch ziemlich spannend in der AFC West, ähnlich wie es auch in der NFC West ist. Also von daher, da sind viele Teams aktuell, die zumindest einen guten Rekord haben. Ob sie noch wirklich gut sind, werden dann die kommenden Wochen zeigen. So, und damit sind wir zurück. Das waren die Takes zum Monday Night Football. Deswegen haben wir jetzt alle Spiele der Woche 14 mehr oder Woche 4. 14 sind wir noch gar nicht. Woche 4 mehr oder minder abgehandelt. Wir hoffen, dass es euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, gerne natürlich mal eine Rezension dann lassen. Natürlich am liebsten 5 Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns auch gerne einen Follow da lassen bei Facebook und Instagram, auch wenn sie gerade down sind. Das müssen wir ganz ehrlich so zugeben. Mit dem Handle Interception FT. Twitter, es funktioniert, dort könnt ihr uns auch auf jeden Fall immer folgen mit dem Handle Interception FT, dort ist es derselbe. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier, dann bei der neuesten Folge und dann schauen wir mal, was uns Woche 5 gebracht hat. Deswegen bis dann hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.